Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem zweiten Korintherbrief des Paulus, Kapitel 11 und 12, Ausschnitten. Paulus schreibt an die Gemeinde: Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, da will ich mich auch rühmen, denn ihr ertragt gerne die Narren. Ihr, die ihr klug seid, ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnützt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn euch jemand erniedrigt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leibe oder außerhalb dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen. Außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Liebe Gemeinde, während meines Vikariates in der Rheinischen Kirche gehörte ich zur Regionalgruppe Köln und da sprachen wir einmal die Termine durch, wann wir uns regelmäßig treffen. Da kamen wir auch in den Bereich der Karnevalszeit und sind da einfach so durchgegangen, bis die Kölschen dann sagten, hahaha, so geht das nicht. Also wenn Karnevalszeit ist hier, dann können wir nicht einfach einen Termin machen und tun so, als ob nichts wäre. Das geht hier nicht. Schon auf dem Weg vom Gemeindehaus vom Bahnhof kommend, würde die Hälfte verloren gehen auf dem Wege, denn Karneval ist hier eine bewegte Menschenmasse, die sich wie ein Wurm durch die Stadt schlängelt, von einer Kneipe zur anderen und dabei aufliest und verschlingt, was es findet. Entweder treffen wir uns außerhalb von Köln oder wir müssen mitmachen beim Karneval. Eine andere Wahl gibt es hier nicht. Liebe Gemeinde, wir kommen heute, wie angekündigt, zur Narrenrede des Paulus, wo er sich in Verteidigung seiner Person dazu versteigt, sich zu rühmen. Und mit dem Rühmen ist es ähnlich wie mit dem kölschen Karneval. Entweder man hält sich ganz raus oder man lässt sich darauf ein, aber dann muss man damit rechnen, in einen Sog zu geraten, der einen dorthin bringt, wo man vielleicht gar nicht hin wollte. Aber fangen wir erstmal mit der Feststellung an, Kapitel 12 am Anfang, gerühmt muss werden. Das ist ja nun aber der Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. Rühmen sollen wir uns nie, außer Gottes oder dass wir von anderen gerühmt werden oder andere Menschen rühmen, aber nicht uns selber. Das war letzte Woche sozusagen der Grundsatz, das Prinzip, das gilt. Aber es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch Differenzierungen und wer die Wirklichkeit, vor allem wer sich selber kennt, weiß, Paulus hat auch recht. Manchmal kommt man nicht umhin, seine Qualitäten und Stärken besonders herauszustreichen. Das weiß jeder, der im Berufsleben engagiert ist und sich um eine Arbeitsstelle bewirbt. Wir kennen das Rühmen und Loben auch von anderen Zusammenhängen. Jubiläen sind so ein schöner Anlass, wo man dankbar auf seinen Lebensweg zurückschaut und durchaus ein dankbarer Anlass, auch für bescheidene Menschen sich bewusst zu machen, ich bin reich beschenkt, ich habe selbst auch dazu etwas beigetragen, war ein Werkzeug Gottes. Ein anderer Anlass zum Rühmen sind Verabschiedungen. Letzte Woche wurde die Direktorin der Jenaer Kunst- und Musikschule Frau Friedrin Vollmer im Volksbad verabschiedet. Immerhin die Tochter des Bischofs der Methodisten in der ausgehenden DDR und Russlands. Und da gab es viel Grund zu Lob und Anerkennung. Anerkennung erfahren. Manche erfahren und genießen das so für sich in der Stille und erfahren so für sich Bestätigung. Andere vermissen diesen Zuspruch der Umwelt und doch möchten sie ihn haben oder brauchen sie ihn und weisen ihre Umwelt unmissverständlich darauf hin, was für ein Glück sie doch hat, den Menschen bei sich haben zu können, und so kommt man ins Prahlen. Andere schmücken sich mit falscher Bescheidenheit und meinen, das ist ja alles gar nicht nötig. Das ist oft auch eine falsche Demut, dass man sich kleiner macht, als man ist, um sich bei anderen einzuschmeicheln. Dass man sich nicht selbst zu sich und seiner Leistung stellt und bekennt, dass man sich zum Teil auch unangreifbar machen will, indem man sich selber schlecht macht, das war ich ja gar nicht gewesen, da habe ich auch keine Verantwortung für zu tragen, oder dass man sich für was entschuldigt, was man gar nicht getan hat, so vorauseilender Gehorsam, kurz, wenn man Bescheidenheit vorgaukelt. Der Umgang mit solchen Menschen, wer es so vor Augen hat, ist oft schwer. Manche Beobachter meinen, dass gerade unter Christen sich solche Menschen besonders häufig finden, die einander mit falscher Bescheidenheit nerven, weil sie keinen natürlichen Respekt haben. Das Rühmen seiner selbst ist in gewissen Grenzen ein elementarer Baustein des menschlichen Selbstbewusstseins, denn Anerkennung braucht jeder Mensch. Die Gefahr ist dann aber nur, dass man sich einzig und allein über seine Leistung und sein Können definiert. Und ehe man sich versieht, landet man dann, wo man gar nicht hin wollte. Indem man geschickt ein Puzzleteil ans andere setzt und was man so alles an Erfahrungen, an Abschlüssen, an Qualifizierungen gemacht hat, vorzuweisen hat, was man schon alles geleistet hat. Und auf einmal sieht man das eigene Tun ganz anders. Es ist gar nicht mehr der selbstverständliche Dienst, den man so bisher getan hat, sondern auf einmal bekommt man so ein Bild von sich selbst, das objektiv gar nicht so ist, wie es der Wahrheit entspricht, aber was man sehr schön so darstellen könnte und präsentieren. Ein gefährliches Spiel, was einen dorthin bringen kann, wo man gar nicht hin wollte. So kann es wie ein Sog sein, der einen verschlingt. Dieser kindlich-spielerische Umgang mit Stolz kann uns unversehens auch zu einem Halt im Leben werden. Das kann ich. Das kann mich immer wieder mal retten. Das habe ich gemacht. Das besitze ich, das wird mir immer wieder zugutekommen. Und was uns Halt und Sicherheit gibt, kann, wenn viele Niederlagen uns zu schaffen machen, schließlich auch zu einer Besessenheit werden. Man klammert sich dann an jenes Erlebnis von Erfolg und Stärke und setzt alle Hoffnung darauf, dass dies einem wieder helfen mag, wenn es nötig ist. Es muss einfach helfen. Und es wird deutlich, wie aus Reichtum, Macht, Weisheit, Lebenserfahrung auf einmal eine Lebensleistung, eine Lebenshilfe, ja plötzlich wieder raus eine Lebensgefahr wird. Eigenlob bleibt ein Glatteis, auf das man sich wagt, ein Sog. Deshalb ist es wichtig und gesund, wenn der Mensch im Leben neben einem gesunden Selbstbewusstsein und dem Fundament auch andere Halte im Leben hat, außer der eigenen Leistung. Einmal Menschen, die mich tragen, und zum anderen der Glaube, der Halt in Gott, was mich trägt. Und deshalb mahnt Paulus am Ende seines Textes auch, wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und lädt uns damit ein, für unser Selbstbewusstsein, für unsere Krisenbewältigung ein tieferes Fundament zu legen. So wie schon im Predigtext in der letzten Woche kategorisch hieß im Alten Testament, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. In diese alttestamentlich-jüdische Tradition seines Volkes stellt sich auch Paulus hinein, indem er weiß, unser Gott ist unsere Stärke. Dieses Wissen hat Paulus schon mit der Muttermilch aufgesogen, aber sich dann noch einmal ganz neu angeeignet, als er sich auf den Namen Christi taufen ließ. Er war im damaligen jüdischen Kontext ein gut ausgebildeter Schriftgelehrter, besaß Führungsqualität und Durchsetzungsvermögen, aber solange er das für sich selber, für seine Karriere verwirklicht hatte, hat er damit mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Erst als Christus in sein Leben trat, wurden all diese Qualitäten auch zum Segen für Menschen. Durch Christus wurde sein Leben reich und gesegnet. Die alte jüdische Weisheit vom Schilfmeerwunder, meine Stärke und mein Loblied ist der Herr, wurde bei Paulus dann zutiefst die eigene Identität. Ich rühme mich Gottes und seiner Stärke. Das ist die Grundwahrheit im Reiche Gottes, aber wir leben ja noch nicht so ganz im Reiche Gottes, sondern noch hier auf Erden. Und die irdischen Maßstäbe haben ihre Einflüsse bis hinein auch in die Kirche. Paulus bekommt das gnadenlos zu spüren. Kaum hat er die Gemeinde in Korinth gegründet und ist weitergereist, da spürt er, Korinth, die damalige Hauptstadt Griechenlands, das ist nicht einfach Antiochien, wo sich geflüchtete Christen aus der Urgemeinde gesammelt haben. Korinth ist auch nicht Jerusalem, wo er mit den ungebildeten Fischern vom See Genezareth mit Petrus und Jakobus zu kämpfen hatte, die immerhin das Privileg hatten, 3 Jahre mit Jesus in die Schule gegangen zu sein. Nein, Korinth war nochmal eine andere Nummer. Korinth war Weltbühne. Da hat er sich auf ein Glatteis gewagt, dem er gar nicht gewachsen war. Da hat er mit Einflüssen des Petrus zu kämpfen, aber dahin kamen auch neubekehrte Christen, die als antike Rhetoriker in den Hochschulen der damaligen Welt, in den berühmtesten Alexandrien und Rom, studiert hatten. Vor dessen Predigten musste sich Paulus mit seinem Gestammel, das er bei dem Provinzlehrer Gamaliel am Ende des Römischen Reiches, der syrischen Provinz Israel, gelernt hatte, sich regelrecht verstecken. Der kann sich ja gar nicht mal gebildet ausdrücken, haben seine Gegner ihm in Korinth entgegengehalten. Und dann tauchten Christen in Korinth auf, die hatten geheime göttliche Offenbarungen erlebt. Offenbarungen, die konnten es mit den Mysterienreligionen der damaligen Zeit auf sich nehmen. Diese junge korinthische Gemeinde, alle Achtung, sie konnten stolz sein auf ihre Personalpolitik. Aus dem Nichts von Paulus gegründet, bekommt die Gemeinde in der Hauptstadt ein Ansehen, das mit den damaligen griechischen Akademien und den fernöstlichen Mysterienreligionen mithalten konnte. Man ist wer. Liebe Gemeinde, die Versuchung, der die Korinther in der polytheistischen Antike erlagen, ist auch die Versuchung der pluralistischen Gesellschaft heute, der wir erliegen können. In der allgemeinen Orientierungslosigkeit schaut man nicht auf Gott, sondern auf Menschen. Und man betet sie an. Popstars, Sportler, Künstler, Politiker, Einflussträger, von ihnen erwartet man das Heil. Ja, selbst in der Kirche ist man gut beraten, wenn man einen Papst hat. In der verunsicherten Gesellschaft schaut man auf Menschen, setzt seine Hoffnung auf sie, projiziert seine Wünsche, Erwartungen so regelrecht in sie hinein und glaubt zumindest daran, das bringt uns Erfolg. Da haben wir was, an das wir uns halten können. Für die Korinther spielte der Anfänger Paulus nur in der Gründungsphase eine Rolle, dann war er abgeschrieben. Jetzt hat man mit Personen von Weltrang zu tun. Wie geht Paulus damit um? Er ist herausgefordert. Er könnte sagen, also liebe Korinther, das ist jetzt unter meinem Niveau. Meine Stärke ist Christus. Und wenn ihr mit diesem Spielchen anfangen wollt, seht zu, wo das hinführt. Das ist nicht mehr meine Botschaft und mein Niveau. Meine Stärke ist Christus, nicht meine Rhetorik, meine Sophia, meine göttlichen Offenbarungen. Aber auf einmal schwenkt Paulus um. Ein anderer Umstand greift. Paulus liebt die Gemeinde. Sie liegt ihm am Herzen. Er will sie nicht ihren eigenen Versuchungen überlassen und zusehen, wie sie sich selbst zugrunde richten, wie aus einer geistlichen Gemeinschaft eine körperliche Körperschaft öffentlichen Rechtes wird und damit Gefahr läuft, aus dem Reiche Gottes auszuscheiden. Er sieht die Schwachheit der Korinther und dass sie die geistlichen Wahrheiten nicht einschätzen können. Sie brauchen Identifikationsfiguren, Menschen, an die sie sich halten können. Und neben Apollos und Petrus gab es dann auch andere, die die Korinther schamlos ausnutzten. Wir haben schon gehört, ihr ertragt gern die Narren, wirft Paulus ihnen vor. Ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, euch ausnutzt, euch jemand gefangen nimmt, erniedrigt, euch ins Gesicht schlägt. Paulus spürt, ich muss handeln. So geht mir sonst die Gemeinde verloren. Und der einzige Weg, sie zu erreichen, ist, sie wieder an meine Person zu binden, statt an die falschen Apostel. Und so greift er zu einem Mittel, das ihm nun überhaupt nicht behagt. Er rühmt sich selbst. Liebe Gemeinde, es gibt Situationen im Leben, wo es nötig ist, dass wir uns als Person wichtig nehmen, um der Menschen willen, um der Schwachheit der Menschen willen, die sich an Menschen orientieren. Worte können anderen Halt geben, nicht nur Worte des Selbstruhmes, oft sind auch nur Worte der Orientierung gefragt. Oder das eigene Vorbild, auch ganz ohne Worte, kann ein sicherer Halt für andere sein. Und da sind wir schon bei der Frage, wenn man sich denn rühmt, wie macht man das denn? Wie rühmt man sich am besten, ohne mehr Schaden anzurichten für sich und andere? Das Beispiel des Paulus ist aufschlussreich. In der Gemeinde waren übernatürliche geistliche Phänomene ein Thema und Paulus spürte, wenn ich als geistliche Autorität dort anerkannt sein will, muss ich etwas von meinen diesbezüglichen Erfahrungen sagen. Und er gibt ihnen einen Einblick in sein Gebetsleben, das wir sonst gar nicht haben würden. Im Gebet, in der Anbetung erlebte er Entrückungserlebnisse, Momente, wo wir heute sagen würden, im Lobpreis fühlen wir uns etwas abgehoben, dem Himmel näher. Das war bei Paulus noch ein bisschen anders gemeint, aber so ein bisschen in diese Richtung geht es. Das soll nun keine Anmaßung sein. Paulus will es als ein Zeugnis verstehen, dass er einfach als Zeugnis das weitergibt. Aber damit das auch so ankommt, ist es entscheidend, wie rede ich von solchen Erfahrungen. In den Aufbruchszeiten der charismatischen Bewegung in Deutschland in den 60er und dann nochmal die 80er, 90er Jahren konnte man das leider beobachten, wie die geistliche Reife bei geistlichen Erfahrungen nicht dazu kamen. Menschen haben diese Erfahrungen machen können und dann sich auf die eigenen Fahnen geschrieben. Schaut, was ich mit Gott erlebt habe. Paulus ist in dem Gesamtzusammenhang seiner Briefe da und geistlichen Erfahrungen sehr deutlich, indem er sagt, Wunder, übernatürliche Phänomene schenkt Gott auch einem Anfänger. Das hat mit Reife nichts zu tun, denn es sind Geistesgaben, Charismen, Gaben von Gott, die kommen von Gott, da hat der Empfänger kein Verdienst dabei. Das Entscheidende, aber, sagt Paulus, sind für den Menschen gesehen die Früchte des Geistes, nicht die Gaben, sondern die Früchte, denn die Früchte sagen wirklich was über den Geistträger aus. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an den Früchten zeigt sich, wo der Mensch, der auch die verschiedensten Phänomene erleben darf, wo er geistlich steht. Und so hat sich in der Kirchengeschichte auch der neuesten Zeit sehr schnell die Spreu vom Weizen in den geistlichen Aufbrüchen getrennt. Paulus, wenn wir auf ihn schauen, wie macht er das? Er redet ganz vorsichtig von seinen Offenbarungen, spricht wie einer, der durch traumatische Erfahrungen in seiner Persönlichkeit geradezu gespalten ist. Ein psychologisches Phänomen, dem Tolkien mit der Figur des Gollum in seinem Herr der Ringe ein Denkmal gesetzt hat. Man spürt fast den traumatischen Schmerz, der bei Paulus verursacht wird, weil er sich auf das Niveau der Korinther begibt. Liebe Gemeinde, man kann von geistlichen Erfahrungen reden und es ist gut, zum Beispiel, dass im Aufwind so ein Raum dafür ist, dass man erzählt, was habe ich mit Gott erfahren. Aber natürlich bleibt das eine Gratwanderung, hatten wir auch diese Woche wieder im Gespräch. Ist das nicht verfänglich? Ist das nicht einseitig? Ist das nicht auch vielleicht zu menschlich manchmal, was da gesagt wurde? Es ist eine Gratwanderung. Wie reden wir davon? Das wird entscheidend sein, wie es gemacht wird. Nicht als eine Selbstdarstellung. Seht her, schaut mal im Lutherhaus, da kann man noch Gott hautnah bei der Tat erleben. Nein, dass wir bescheiden, dass wir seelsorgerlich zu reden verstehen. So habe ich Gott erlebt. Schaut doch einmal, ob Gott auch bei dir so gegenwärtig sein kann, ob du ihm begegnest. Jesus lebt nämlich, er ist auferstanden und begegnet Menschen damals wie heute. Paulus zählt dann in dieser vorsichtigen Form seine Verdienste auf, seine Offenbarungen, seine Ausbildung, seine Herkunft, seinen Einsatz für die Kirche. Das ist jetzt nicht im Predigtext, sondern kam vorher schon. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Eine Aussage, die klingt, wie sie klingt, aber kirchengeschichtlich untersucht, muss man sagen, er hat recht gehabt. So viele Gemeinden, wie er gegründet hat, das war einmalig. Aber seine Aufzählung gipfelt dann letztlich in der Feststellung, meine größte Stärke ist, dass Gott durch mich gewirkt hat. Und das macht er am besten, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin. Und Latein war nicht seine Stärke. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Liebe Gemeinde, wann sind die stärksten Momente in unserem Leben? Wenn ich mal so schaue, als ich durchs Brandenburger Tor gegangen bin, das ist so ein Erlebnis. Man hat davor gestanden, die Wachposten jahrelang immer wieder, und dann geht man da einfach durch. Ein Erlebnis, die Wende. Oder wenn man ein Neugeborenes in den Arm halten kann. All das Momente im Leben, da habe ich gar nichts dafür getan, überhaupt nicht. Das ist Gnade, das ist Geschenk, das ist Werk Gottes. Und auch wenn wir auf unsere Lebensleistungen blicken, gibt es da sicher vieles, wo wir stolz sein können, wo wir sagen können, ja, da habe ich schon was auch mit beigetragen dazu, wodurch wir auch mitgewirkt haben, dass Gott durch uns wirken konnte und unser Tun nur die Ausgangsbasis dafür war, dass Gott Zugang zu Menschen hatte, sozusagen Multiplikatoren waren von Gottes Kraft. Wenn wir schwach sind, ein Urbild dafür ist Golgatha, Jesus stirbt ohnmächtig, aber das war sein Sieg, sein stärkster Moment, der Sieg über das Böse. Liebe Gemeinde, gerühmt muss werden, sagt Paulus, das hat doch seinen Platz durchaus in unserem Leben, aber sehen wir zu, dass unser Lebenshaus nicht allein auf unsere Lebensleistung, auf unsere Errungenschaften gebaut wird. Auch scheuen wir uns nicht, über unsere Lebensleistung zu reden, wenn wir damit Menschen, anderen Hilfe und Orientierung sein können. Aber sehen wir zu, wie wir das tun, dass man heraushört, das ist jetzt nicht das Fundament in meinem Leben. Das gibt es auch, das ist sekundär. Denn wir wissen um das Bleiben in unserem Leben und in unserem Wirken. Und das ist die Kraft Christi, die am besten in den Schwachen wirksam werden kann. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.